herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, Ihnen zu Hause einen schönen guten Abend, schönen Dienstagabend und ganz herzlich willkommen bei Das. Wir sind wie immer live aus Norddeutschland. Sondervermögen für die Truppe, 100 Milliarden Euro. Wehrfähigkeit aktuell? Mangelhaft. Es fehlen zum Beispiel aktuell 20.000 Soldaten. Viel zu tun für Deutschlands ranghöchste Soldatin, die von der Medizin kommt und mittlerweile als Vertreterin des Bundesamtes für Personalmanagement der Bundeswehr eben für diesen Bereich federführend ist. Stichwort Fachkräftemangel. Frau Generalstabsarzt Dr. Nicole Schilling, herzlich willkommen auf dem roten Sofa.
Guten Abend.
Sagen Sie, diese Anrede, Frau Generalstabsarzt, ist das so korrekt?
Das ist völlig korrekt so.
Gibt es auch Alternativen dazu?
Also zumindest keine, die korrekt wären. Aber üblich ist manchmal natürlich auch aus dem Arzt eine Ärztin zu machen, weil das bei meinem Dienstgrad durchaus funktioniert. Aber es gibt andere Dienstgrade, wo das einfach nicht gut klingt. Also wenn wir mal an den Herrn Hauptmann denken und dann an die Frau Hauptmann denken, die möchte meistens nicht die Frau Hauptfrau sein. Und das ist einer der Gründe, warum wir uns in Deutschland, in der Bundeswehr, ein bisschen schwer damit tun, tatsächlich die Dienstgrade auch konsequent zu gendern.
Das ist ja ein ganz interessantes Thema, weil Bayern hat ganz aktuell heute, das bayerische Kabinett hat beschlossen, in Schulen, in Hochschulen und Behörden darf nicht gegendert werden. Wie häufig diskutieren Sie innerhalb der Truppe darüber, ob gegendert werden muss?
Wenn die Diskussion aufkommt, kommt sie meistens nicht aus der Truppe heraus auf, weil wir, glaube ich, vor allem die Soldatinnen für sich entschieden haben, dass sie andere Themen haben, mit denen sie sich im Schwerpunkt beschäftigen wollen. Mhm. Meistens kommt die Diskussion irgendwie von extern in die Bundeswehr. Dann wird sie allerdings sehr engagiert und sehr heiß diskutiert. Ich würde mal sagen, alle paar Jahre mal. Und die Zeit wird sicherlich zeigen, wie wir damit umgehen. Wir sagen seit einigen Jahrzehnten eben Soldatinnen und Soldaten. Wir sagen seit einigen Jahren auch Offizierinnen und Offiziere oder Unteroffizierinnen und Unteroffiziere. Aber wir haben den Dienstgrad selber eben.
Das wollte ich sagen, weil das sind ja die Oberbegriffe.
Genau.
Und der Dienstgrad als solcher ist halt ein Dienstgrad.
Genau.
Und wenn man da möglicherweise eine Frau davor setzt, dann passt es ja auch schon.
Ja, ganz richtig. Perfekt. Also von der Anrede her, solange man mit Frau was auch immer angesprochen wird, passt es eigentlich ganz gut. Und die Funktionsbezeichnungen wiederum, die werden wieder gegendert. Also es ist dann auch die Zugführerin, die Gruppenführerin, die Kompaniechefin oder auch die Kommandeurin. Mhm. Das funktioniert alles. In meinem Fall, ich bin die Vizepräsidentin. Also es bleibt tatsächlich nur der Dienstgrad an und für sich.
Haben Sie als Frau das Gefühl, dass man als Soldatin und als Soldat die gleichen Chancen bei der Bundeswehr hat?
Habe ich. Ist auch meine Aufgabe, natürlich dafür zu sorgen, in meiner Verantwortung im Personalmanagement, dass das auch passiert. Wir gucken auch sehr genau hin, weil das hat ja mehrere Facetten. Das eine ist die Frage, wie man dann tatsächlich Auswahlentscheidungen trifft für bestimmte Dienstposten oder Verwendungen. Und das andere ist die Frage, wie zum Beispiel die Vorgesetzten die Leistungen bewerten, weil das ist für uns ja die Grundlage für eine Auswahlentscheidung, eine sogenannte Beurteilung. Das heißt, wir analysieren dann auch die Beurteilungen, ob es da Unterschiede gibt zwischen den Männern und den Frauen. Wir gucken uns unsere Auswahlkonferenzen an, also wenn wir entscheiden, wer zum Beispiel Berufssoldat, Berufssoldatin wird oder eben Kommandeurin, Kommandeur wird. Oder auf hochwertige Ausbildungen, Lehrgänge geht. Und da stellen wir unterm Strich nicht fest, dass es Unterschiede gibt in der Wahrnehmung von Frauen und Männern.
Quote spielt bei Ihnen, nehme ich an, nach der Aussage keine Rolle.
Doch, es gibt eine gesetzliche Quote. Die gibt es inzwischen auch schon seit 20 Jahren. Die vorschreibt, dass im Sanitätsdienst 50% Frauenanteil erreicht werden soll und in den anderen Streitkräften 15%. Das Gesetz ist jetzt vor kurzem auch noch mal novelliert worden. Da ist der Anteil auf 20% angehoben worden. Also wir haben quasi Ziele, die wir auch noch erreichen müssen. Denn so weit sind wir noch nicht. Wir haben insgesamt einen Frauenanteil von etwa 13% in den Streitkräften oder bei den Soldatinnen. Andersrum, bei den
Soldaten und Soldatinnen, also bei der Truppe,
genau, sagen wir bei der Truppe sind 13% ja. Soldatinnen und da müssen wir noch Richtung 20% uns jetzt Mühe geben.
Schön, dass Sie heute Abend unser Gast sind, Frau Dr. Generalstabsarzt Dr. Schilling. So, das mit dem Arzt, das muss ich noch hinkriegen. Dr. Schilling geht aber auch, weil ich bin ja Zivilist.
Sie dürfen auch natürlich Dr. Schilling zu mir, Sie können auch den Doktor weglassen.
Kommen wir zu den aktuellen Themen.
Ich glaube, wir kommen ins Gespräch.
Ein Satz ist mir da eben gerade aufgefallen. Was ist so widersprüchlich an der Bundeswehr?
Bedauerlicherweise stimmt ja nicht alles nicht, was in der Presse über uns berichtet wird. Darüber, dass sagen wir mal, Prozesse schwierig sind, Verfahren kompliziert, wir uns selber im Weg stehen, wie wir das vielleicht in Deutschland an manchen Stellen insgesamt tun, viel Bürokratie haben, viele Regelungen haben und schwer uns damit tun, das dann auch mal zur Seite zu schieben. Auf der anderen Seite funktionieren wir ja lustigerweise am besten dann, wenn die Situation total unklar und unsicher ist. Also je unklarer und unsicherer die Situation, desto besser funktionieren Soldatinnen und Soldaten. Weil wir anscheinend so ausgebildet sind, es gewohnt sind, trainiert haben, genau dann Handlungssicherheit an den Tag zu legen. Das beweisen wir in allen möglichen Situationen, auch natürlich in Amtshilfe, bei Unterstützung von Katastrophenfällen im Inland. Aber auch wenn ich zum Beispiel an die Corona-Pandemie denke, wo es ja wirklich Aufgaben waren, die überhaupt nichts Militärisches mehr zu tun hatten, wo aber dann die Soldatinnen und Soldaten in den Gesundheitsämtern oder auch bei der Kontaktpersonennachverfolgung echt einen super Job gemacht haben.
Das könnte interessant sein, weil das ist ja so ein Thema, was nicht technischer Natur ist, sondern möglicherweise auch was mit Kameradschaft zu tun hat,
ja,
füreinander einzustehen.
Ja.
Interessantes Thema, weil das ja auch eine Rolle spielt für eine Entscheidung, zur Bundeswehr zu gehen, ja, möglicherweise für junge Menschen. Werden wir gleich drüber sprechen. Aber lassen Sie uns erstmal über Ihre eigene Karriere sprechen. Wie bundeswehraffin war Ihre Familie, als Sie Kind waren?
Ja, meine Familie war sehr bundeswehraffin, unter anderem ja deswegen, weil mein Vater tatsächlich Berufssoldat war, Berufsoffizier war. Und faktisch sind wir alle 2 Jahre umgezogen. Also die Frage, woher ich aus Deutschland komme, kann ich eigentlich nicht gut beantworten, weil ich dort, wo ich geboren bin, nie gelebt habe.
Würde jedes Kind übrigens als schwierig empfinden?
Ja, für mich sage, das gibt mir eine gewisse Freiheit.
Mhm.
Ich bin da zu Hause, wo meine Familie ist, wo die Menschen sind, die mir am meisten am Herzen liegen. Und ansonsten bin ich regional relativ unabhängig. Und das Stichwort Kameradschaft, was Sie gerade angesprochen haben, war eben tatsächlich eins, was meine Kindheit sehr geprägt hat. Also da gab es eine Anekdote, da sind wir mal mit unserem Familienauto auf dem Rückweg vom Sommerurlaub liegen geblieben auf der Autobahn, mitten in der Walachei. Der Abschlepper kam, hat das Auto abgeschleppt, gesagt, nee, heute ist da nichts mehr zu wollen. Und dann hat mein Vater einen Kameraden angerufen. Mit dem hat er mal 2 Jahre zusammengearbeitet. Ja. Das war jetzt auch schon Jahre her. Der hat uns dann abgeholt und hat uns dann zu Hause bei sich durchgefüttert und hat uns dann sein eines Familienauto gegeben und hat uns damit dann nach Hause fahren lassen. Und das war für mich ein Beispiel dafür, wie Kameradschaft funktioniert. Und das ist schon etwas, was die Bundeswehr sehr stark ausmacht.
Anfang der 90er sind Sie zur Bundeswehr gegangen, in den Sanitätsdienst. Damals war das so, ich meine mich zu erinnern, konnten Frauen Sanitätsdienst machen oder Musikchor.
Ja.
Das war so, waren die beiden Wahlmöglichkeiten. Wir haben Freundinnen, wir haben Bekannte auf Ihren Entschluss reagiert.
Dadurch, dass ich in einem Städtchen wohnte, wo tatsächlich sehr viele Soldaten wohnten und eben auch sehr viele Soldatenkinder, war es jetzt gar nicht so ungewöhnlich.
Mhm.
Also ich habe in der Grundausbildung dann Kameradinnen und Kameraden kennengelernt, die wirklich sich da, ja, ich sag mal, auch Vorwürfen ausgesetzt sahen und daran ein bisschen beißen mussten. Das war bei mir nicht der Punkt, tatsächlich nicht. Ich glaube, es sind aus meinem Jahrgang, aus meinem Abi-Jahrgang sogar 4 in diese Sanitätsoffizier-Anwärterlaufbahn gegangen. Also wir waren wirklich viele. Und insofern war das kein ungewöhnlicher Schritt, den ich gegangen bin. Und für Musik, muss ich ganz ehrlich sagen, hätte es auf jeden Fall nicht gereicht.
Dann haben Sie die Ausbildung zur Sanitätsoffizierin gemacht,
ja,
Medizin studiert.
Ja.
Dann kommt ja irgendwann mal der Punkt, ich studiere hier Humanmedizin.
Mhm.
Ich könnte ja auch Ärztin im Krankenhaus werden. Ich könnte auch eine eigene Praxis aufmachen. Wieso kommt es denn dazu, mit so einem ja auch erfolgsversprechenden Studium, dann trotzdem bei der Truppe zu bleiben?
Ja, also in der Situation selber hat man ja die Wahl dann auch ehrlicherweise nicht, weil man hat sich ja für eine gewisse Zeit verpflichtet. Genau, ich hatte mich für 16 Jahre damals verpflichtet und habe das ehrlicherweise als relativ angenehm empfunden, dass ich mich jetzt nach dem Studium jetzt nicht so fürchterlich viele Gedanken mir darüber machen musste, wo ich denn jetzt danach hingehe und in welcher Klinik ich arbeiten möchte. Ich bin dann zu einer Veranstaltung gefahren in München an der Sanitätsakademie. Da sind wir dann eingeplant worden, durften uns das Krankenhaus und die Fachrichtung, durften wir mitbestimmen im Rahmen der Möglichkeiten. Und das war schon gut. Und mit Blick auf meine zivilen Kommilitonen, die haben es natürlich auch ein bisschen, ja, ich weiß nicht, belächelt ist vielleicht falsch, aber auf jeden Fall auch kommentiert, dass das bei uns so anders läuft. Mhm. Ich habe das damals aber nicht als einschränkend empfunden, sondern habe mir gedacht, okay, jetzt geht's los. Ich war auch froh, dass das Studium dann vorbei war. Ich wollte dann anfangen zu arbeiten und das, was ich da gelernt habe, irgendwie in die Praxis umsetzen. Und das konnte ich dann wunderbar am Bundeswehrkrankenhaus in Hamm.
ich sag mal, die Karriere, ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, die Karriere nahm dann wirklich sehr große Fahrt auf oder war eigentlich nie ohne Fahrt, kann man im Grunde ja sagen. Also Leitung von Bundeswehr, Sanitätsstützpunkten, Krankenhäusern etc. Jetzt sind Sie fürs Personalmanagement bei der Bundeswehr zuständig. Wie passt das mit der eigenen Familienplanung? Das heißt, wie konnten Sie das organisieren? Sie haben zwei Kinder, sind verheiratet.
Ja, das hat sich dann alles irgendwie gefügt und ergeben. Also ehrlicherweise kann man das natürlich nie vernünftig planen, konnte ich auch nicht. Man hat dann immer irgendwie geguckt, ob es jetzt Zeitfenster gibt, wo vielleicht Kinder kriegen, Mutter werden, eine bessere Idee ist als zu anderen Zeitpunkten. Und das hat dann Gott sei Dank auch alles so funktioniert. Mein Mann unterstützt mich da natürlich sehr stark. Ohne den würde das alles nicht funktionieren. Meine Kinder haben mehr oder weniger viel Verständnis dafür, dass sie die Mama ab und zu eben auch mal ein bisschen weniger oft sehen. Ja, ich habe meine Karriere aber nicht geplant. Also wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, was ich heute mache, dann wäre die Antwort eine ganz andere gewesen.
Nämlich?
Es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben, natürlich im Sanitätsdienst, aber dass ich so quasi komplett den Bereich wechsle und im Personalmanagement der Bundeswehr so viele Aufgaben wahrnehme, das hätte ich vorher nicht gedacht. Und bin jetzt aber froh über die Möglichkeit, habe mich da ja inhaltlich auch ein bisschen festgebissen, habe da eine Menge gemacht, eine Menge auch gelernt und sehe auch noch eine Menge Aufgaben. Insofern mache ich gerne weiter.
Ich nehme da nur mal ein Beispiel raus. Verschimmelte Kasernen. Woran liegt das?
Das liegt vor allem natürlich daran, dass wir über Jahrzehnte nicht die finanziellen Mittel zur Verfügung hatten, um eben tatsächlich die Infrastruktur auf dem Laufenden und modern zu halten. In Teilen hat es natürlich auch was damit zu tun, dass wir jahrzehntelang geschrumpft sind. Also auch dachten, wir brauchen weniger Platz, wir brauchen weniger Infrastruktur. Dann kamen die Trendwenden und dann hat die Bundeswehr wieder begonnen zu wachsen. Man hat also Liegenschaften wieder in Betrieb genommen, die man eigentlich längst aufgeben wollte. Und wir sind auch als Bundeswehr, muss man fairerweise sagen, ja nicht selber für alle Verfahren zuständig. Die Landesbauverwaltungen bauen für den Bund. Und auch da muss man sich natürlich mit seinen Vorhaben manchmal ein bisschen hinten anstellen. Auch die haben Fachkräftemangel und haben nicht alle Stellen besetzt. Und daher ist tatsächlich ein ziemlicher Investitionsstau bedauerlicherweise entstanden.
Wie hätten Sie reagiert als junge Soldatin, wenn es auf der Stube geschimmelt hätte, wenn der Spind irgendwie dreckig gewesen wäre, die Klamotten gerochen und so? Das ist...
Das ist auf jeden Fall...
Wollte man nicht hin.
Nein, da wollte man nicht hin und das ist auch nicht angemessen. Gut, man hat als junge Soldatin, als junge Rekrutin natürlich auch gelernt, dass man auch mit gewissen Härten oder auch Unannehmlichkeiten umgehen lernen muss.
Putzstunde nennt sich das.
Wir haben auch sehr viel selber geputzt und sehr viel dafür gesorgt, dass es trotzdem einigermaßen ordentlich aussah. Aber es ist schon untragbar. Wir achten ja auch aus Gründen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes dann darauf, dass wir solche Gebäude dann eben nicht belegen. Das ist ja dann das Problem, dass eben Duschen gesperrt sind oder auch Unterkunftsgebäude nicht genutzt werden können. Deswegen der Platz an anderer Stelle zu eng wird. Das muss sich ändern, weil das natürlich auch meine Aufgabe eben leider ein bisschen schwieriger macht.
Geht ja nicht nur die Bundeswehr an, geht ja auch einige Schulen an, darf man nicht vergessen, Universitäten etc. Also da ist einiges im Argen bei uns in Deutschland. Einsatz für andere, für mein Land, das ist eine Motivation. Wie oft ist diese Motivation bei jungen Menschen noch vorhanden?
Also gar nicht so sehr selten. Wir stellen ja tatsächlich über 20.000 junge Menschen jedes Jahr ein. Und die sind sich alle darüber bewusst, welchen Beruf sie da wählen. Also da sind auch natürlich zivile Kräfte dabei, also Beamte oder Beamtenanwärter und auch Tarifbeschäftigte. Aber alle sind bereit, quasi für den Bundesadler zu arbeiten und wissen auch, worauf sie sich da einlassen. Und in dem Umfang schafft das kaum ein anderer Arbeitgeber in Deutschland jedes Jahr nacheinander.
Ja, Sie gehören zu den größten Arbeitgebern in Deutschland. Das darf man nicht vergessen.
Wir haben eben aber auch diese Mordsfluktuation, weil wir auch 20.000 Menschen jedes Jahr wieder auf den Arbeitsmarkt entlassen. Und das macht es für uns alleine schon anstrengend. Das ist nicht unbedingt das Problem, dass die jungen Menschen nicht bereit sind, diese Aufgaben zu übernehmen oder sich oder zu risikoscheu sind. Zumindest ist das jetzt auch nichts, was wir seit Beginn des russischen Angriffs auf die Ukraine verstärkt beobachten, dass uns deswegen die Bewerber irgendwie mangeln.
Aus welchen Gründen gehen junge Leute zur Bundeswehr?
Insgesamt ist es so, dass die heutige Generation etwas Sinnvolles tun will. Also das ist der Anspruch. Sie wollen Aufgaben wahrnehmen, die sinnstiftend sind. Und das ist tatsächlich für die meisten das bestimmende Moment, das bei der Bundeswehr zu tun. Das Zweite, was natürlich in den vergangenen Jahrzehnten immer ein gutes Argument war, war eine gute fachliche Ausbildung, also auch hinterher für die zivilberufliche Zukunft. Und das Dritte ist sicherlich natürlich auch so eine gewisse Neugier auf das Besondere, auf das Außergewöhnliche, was man bei uns zweifellos
auch findet. Die Kameradschaft, über die wir vorhin schon gesprochen haben, Zusammenhalt. Jetzt kommen wir mal zum Kasus Knacktus natürlich. Warum gehen junge Menschen nicht zur Bundeswehr?
Es ist halt so für uns wie für alle anderen Arbeitgeber in Deutschland auch, dass natürlich die demografische Entwicklung, und damit meine ich jetzt weniger das Nachlassen der Geburtsjahrgänge, also das Kleinerwerden unserer Zielgruppe, weil wir uns ja im Wesentlichen weiterhin auf junge Menschen konzentrieren, sondern vor allem eben das vermehrte Ausscheiden der Lebensälteren aus dem Arbeitsmarkt, was dafür sorgt, dass eben unglaublich viele Stellen besetzt werden können, auch in der Privatwirtschaft. Ich als junger Mensch kann ich mir heute eigentlich aussuchen, wo ich eine Ausbildung machen möchte.
Also es ist Konkurrenz mit Wirtschaftsunternehmen natürlich.
Ich muss mich auch nicht weit wegbewegen. Und das meiste, was wir an Bedarf haben, ist eben auch Fachkräfte. Also der Soldatenberuf steht ja nicht für sich. Ich bin jetzt außerdem Ärztin, aber bei uns sind eben die Menschen Fluggerätemechaniker, sie sind IT-Elektroniker, sie haben kaufmännische Berufe. Und das kann ich eben auch bei ganz vielen anderen Arbeitgebern auch lernen.
Und da auch mehr verdienen.
Und manchmal auch mehr verdienen, wobei wir da ehrlicherweise im Vergleich, wenn man alles mit einkalkuliert, natürlich gar nicht so schlecht dastehen. Wir sind natürlich, man ist als Soldatin, als Soldat immer auch erheblich fremdbestimmter als bei einem normalen Arbeitgeber.
Das heißt, also das Thema wie Work-Life-Balance, was ja unter einer jungen Generation jetzt ganz großen Stellenwert hat, das ist natürlich bei der Bundeswehr schwieriger, weil man eben, wie Sie sagen, fremdbestimmter ist, auch was Wochenenddienste angeht, etc. Ne?
Und auch Regionalität. Also wir können ja nicht jedem anbieten, dass er in seiner Heimatregion dann auch die passende Verwendung findet, sondern wir sind eben daran orientiert, wo funktional die Verbände ausgebracht sind, die Dienststellen ausgebracht sind, die Bataillone ausgebracht sind, und da muss man halt dann hin oder es passt eben nicht.
Als Soldat mache ich mir natürlich auch mal meine Gedanken zum Thema Auslandseinsätze. Gibt es ja seit vielen Jahren. Soldaten sterben während ihrer Bundeswehrzeit. Ist das auch eine Überlegung, die junge Menschen davon abhält, diesen Beruf zu ergreifen?
Bestimmt, denn natürlich ist der Anteil aus unserer Zielgruppe, also der, sagen wir mal, 18- bis 25-Jährigen, der auch sagt, er kann sich nicht vorstellen, Soldat zu werden, der überwiegende Anteil. Umgekehrt wäre es natürlich jetzt auch ein bisschen sehr erstaunlich. Das wird dort sicherlich auch eine Rolle spielen. Es ist uns natürlich auch sehr wichtig, dass wir darüber auch aufklären, dass wir darüber reden, dass wir darüber beraten. Wir wollen ja niemanden überreden und ich sage jetzt mal die schweren Seiten des Berufs verschweigen. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist der Anteil junger Menschen, die das sich trotzdem bewusst dafür entscheiden und sagen, es ist eben offensichtlich so, dass Freiheit und Sicherheit nicht sind, was natürlich gegeben ist, sondern wofür man sich auch einsetzen muss und notfalls auch mit dem eigenen Leben. Die Bereitschaft ist schon da.
Sie waren ja selber in Afghanistan und in Bosnien-Herzegowina. Mhm. Wie haben Sie selber da persönlich die Gefahr empfunden für sich?
Interessanterweise fühlt es sich für einen selber in der Situation meistens nicht so schlimm an, wie für die Familie, die zu Hause geblieben ist. Auch das hat wieder sehr viel mit Kameradschaft und Zusammenhalt zu tun. Und weil man sich natürlich auch dort selbst organisiert in seiner Gruppe und in seiner militärischen Community. Und man sieht natürlich auch, wofür man es macht. Also die Sinnhaftigkeit des Einsatzes wird einem schon vor Augen geführt. Ich war vor einigen Monaten in Litauen und habe dort auch das deutsche Einsatzkontingent mal besucht. Das ist natürlich auch andere Rahmenbedingungen als bei den Stabilisierungseinsätzen. Aber die wissen auch ganz genau, warum sie dort sind und sehen auch die Wichtigkeit und Bedeutung ihrer Aufgabe auch für die litauische Zivilbevölkerung, die ihnen da auch viel Wertschätzung entgegenbringen.
Fachkräfte gesucht, darüber haben wir schon gesprochen, haben wir schon angesprochen, das Thema Mathe, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Auch die Bundeswehr braucht junge Menschen mit Interesse an diesen MINT-Fächern. Christoph Hemker.
Herzlich willkommen auf dem Tender Main.
Die Bundeswehr hautnah erleben. Das wollen 27 an sogenannten MINT-Fächern interessierte Schüler, wie Anthony und Caroline. Von Eckernförde aus geht es mit dem Tender Main einen Tag lang raus auf die Ostsee.
Ich habe sehr viele im Bekanntenkreis, die auch bei der Bundeswehr waren. Aber im Endeffekt hat mich doch sehr der Offizierslaufgang gereizt und möchte mich deswegen auch für die Marine etwas mehr interessieren und möchte mir das anschauen, wie es hier alles funktioniert.
Wir haben in Hamburg eine Karriereberatung, habe dann ein Praktikum gemacht sogar. Und so kam dann, sag ich mal, das Interesse auch dann hinterher hier an der MINT-Woche teilzunehmen.
In drei Gruppen geht's über das 100 Meter lange Schiff. Rundgang von der Brücke bis hinunter in den Maschinenraum. Die 50-köpfige Besatzung zeigt die unterschiedlichen Berufe an Bord und wie viel Power so ein Tender hat.
Wie viel Leistung hat denn das Boot?
Der Antriebsdiesel besitzt 3.333 PS. Mit diesen 3.330 PS können wir so circa 15 Knoten fahren, was roundabout 28 km/h sind.
Krass.
Interessant auch für Caroline. Sie steht kurz vor dem Abitur, liebäugelt mit einem Maschinenbaustudium.
Interessant auf jeden Fall, beeindruckend. Ich hatte aber auch etwas Angst, was Falsches anzufassen oder irgendwo hinzutreten, wo ich nicht hintreten sollte. Also großen Respekt auf jeden Fall.
Das Leben an Bord speziell. Die Schüler erfahren, dass sich Einsatzfahrten des Tenders über mehrere Monate erstrecken können. Und die Kammern werden meist zu viert belegt.
Man muss halt auch der Mensch sein, um so lange von zu Hause weg zu sein und auf so engen Raum mit seiner Mannschaft, die dann auch seine Familie gleichzeitig ist, zu leben. Aber wenn man der Mensch dafür ist, dann definitiv.
Tender Main ist ein Versorgungsschiff fürs U-Boot-Geschwader. U-Boote können am Schiff längsseits gehen und festmachen.
Dann kann die Besatzung vom U-Boot bei uns an Bord kommen. Wir haben extra Duschen für die. Dann können die bei uns auch noch verpflegen. Die bekommen von uns Frischwasser, die werden von uns betankt.
Sicherheit, das lernen die Schüler schnell, hat allerhöchste Priorität an Bord. Alle sind sich im Klaren. Tender Main ist ein Militärschiff und im Fall der Fälle Ziel möglicher Einschläge.
Auch wenn es jetzt irgendwelche Munitionslager oder Treibstoff trifft, weil es dann auch gleich eine Kettenreaktion ist. Beziehungsweise auch, wenn irgendwann im Ernstfall ist, dass dann auch jeder darauf vorbereitet ist und dann auch weiß, was er macht, beziehungsweise wo er sein muss.
Auch Manöver wie Mann über Bord übt die Besatzung regelmäßig. Junge Fachkräfte wie diese angehenden Studenten der Naturwissenschaften und Technik sind auch in der freien Wirtschaft gefragt. Wie bekommt ausgerechnet die Bundeswehr diesen Nachwuchs an Bord?
Einmal über die moderne, interessante Technik, die wir haben. Und dann natürlich noch über das militärische Leben nebenbei. Die Tätigkeit auf dem Schiff als Seemann als solches, weil jeder neben seiner Fachtätigkeit als MINT- oder IT-Spezialist halt auch noch Seemann ist an Bord und verschiedene Sonderaufgaben wahrnimmt. Ja, und dann natürlich das Abenteuer auf einem Schiff, ne, fremde Länder etc.
Ein großes Schiff sei wie eine kleine Stadt, so der Karriereberater. Für Caroline kommt neben dem Heer auch die Marine in Frage.
Definitiv die Kameradschaft zwischen den Menschen auf dem Schiff gerade, aber auch die Brücke und allgemein die Technik dahinter. Und dass das Aufgabenspektrum doch weiter ist, als man eigentlich denkt.
Ein Tag an Bord und viele neue Erkenntnisse für die angehenden MINT-Studenten.
Ja, spannend. Interessant fand ich auch die Aussage, eben gerade die interessante moderne Technik. Ich habe schmunzeln müssen. Fehlt es an moderner Technik, die begeistert? Ich sag mal, Technik, die begeistert, die junge Menschen begeistert, um eben auch zur Bundeswehr, zur Truppe zu holen.
Also wenn unsere Technik da ist und funktioniert, dann kann sie auch begeistern.
Bitte, ja.
Aber das ist ja, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, das stimmt ja dummerweise nicht. Alles nicht, was man so in der Presse über uns berichtet, da gibt es immer noch deutlich Luft nach oben, auch wenn es natürlich um den Klarstand von Waffensystemen geht, dass die auch tatsächlich einsatzfähig sind, zur See fahren können. Aber es ist schon so, dass wir technisch anspruchsvolle Arbeitsplätze haben und bieten. Und in den Filmen hat man ja jetzt gesehen, wie viel Mühe wir uns auch damit geben, jungen Menschen das zu zeigen, weil wir halt überzeugt davon sind, dass wenn die diesen persönlichen Eindruck haben von der Aufgabe, die manchmal ja auch ein bisschen sperrig klingt, wenn man sie begrifflich beschreibt, was macht jemand in einer Operationszentrale eines Schiffes da? Das kann man schlecht erklären, das muss man mal sehen, dass es uns schon gelingt, darüber auch Interesse zu wecken und eben auch Zweifel manchmal auszuräumen an uns.
Jetzt kommen wir mal zum Image der Bundeswehr. Da gibt es natürlich den Taurus-Abhörskandal. Menschenskinders. Wie stehen Sie dazu? Also was haben Sie das bemerkt an Bewerbungen, dass die zurückgegangen sind, weil Sie sagen, Mensch, also so ein Verein, die auch noch mal eben locker abgehört werden können, das ist schwierig für uns?
Nein, da haben wir ja keine Auswirkungen festgestellt. Das hätte mich auch sehr gewundert, weil ehrlicherweise natürlich so eine Berufswahlentscheidung jetzt nicht von einzelnen Situationen abhängt, sondern die jungen Menschen sich da ja viele und auch gründliche Gedanken machen und sich davon jetzt eigentlich...
Naja, aber wenn man sowas hört, dann denkt man natürlich auch, Mensch, die funken da noch mit Funkgeräten, die irgendwo oder wie auch immer, kam ja auch im Bericht der Wehrbeauftragten raus, dass da mit Funkgeräten operiert wird, die bei anderen NATO-Staaten schon längst nicht mehr Standard sind.
Auf der anderen Seite, ich habe es ja vorhin gesagt, je unklarer und unbestimmter die Situation ist, desto besser wird das Improvisationstalent des Soldaten. Und das können unsere Jungs und Mädels tatsächlich. Und insofern finden die eigentlich für alles immer eine sogenannte Truppenlösung.
Wir haben ja auch ein Herz für die Truppe, das ist ja vollkommen klar. Also Deutschland will ja auch, dass die Truppe wehrfähig wird und wehrfähig bleibt. Dann natürlich und mit moderner Technik ausgestattet wird. 100 Milliarden sollen fließen. Sagen Sie, da ist ja ein Thema, was immer wieder aufploppt, nämlich die Wehrpflicht. Mhm. Wo könnte denn die Wehrpflicht möglicherweise Vorteile bringen?
Wenn wir jetzt tatsächlich darüber sprechen, dass Deutschland sich verteidigen muss, dann leistet die Wehrpflicht da zweifellos einen entscheidenden Beitrag, wenn man sie reaktiviert. Wo es keine kurzfristige Lösung bringen wird, ist halt unser Spezialistenmangel, den wir genauso wie andere Arbeitgeber auch haben, weil das natürlich nicht im Rahmen einer Wehrpflicht zu lösen ist, sondern da müssen wir Leute finden, die dann länger dabei bleiben möchten, die eben auch bereit sind, sagen wir mal, anspruchsvolle Ausbildungen zu absolvieren. Und deswegen wird das also kurzfristig in jedem Fall keine Lösung sein können, denn da müssen wir es wie alle anderen Arbeitgeber auch halten. Wir müssen das, was wir brauchen, selber ausbilden, weil wir es eben nicht vom Markt weg einstellen können und Ausbildung braucht dann Zeit. Und auch deswegen investieren wir sehr viel Zeit in Ausbildung. Und dann wird sich die personelle Besetzung sicherlich in den nächsten Jahren noch mal deutlich verbessern.
Sie sind seit vielen Jahren, möchte sagen seit Jahrzehnten, ja dabei. Ne? Das seit mehr als drei Jahrzehnten dabei. Sie haben natürlich auch den Wechsel von der Wehrpflicht zur Freiwilligen Armee mitbekommen. Wie hat sich der Geist der Truppe dadurch verändert?
Es ist nicht mehr so wie zu Zeiten der Wehrpflicht. Also dieses Anerkennen des Umstandes, dass die jungen Menschen, die heute bei uns sind, alle freiwillig bei uns sind und auch alle wieder gehen könnten und keiner für eine gewisse Zeitdauer bleiben muss, das ist schon auch in der Institution Bundeswehr angekommen. Natürlich bei einer Institution mit 181.000 Menschen in Uniform passiert es auch immer mal wieder, dass jemand das vergisst und sich vielleicht auch nicht angemessen verhält. Auch die Beispiele finden sich natürlich dann auch ab und zu mal in der Öffentlichkeit wieder. Aber im Grunde hat es sich schon verändert. Also ich kann mich daran erinnern, an dem Tag, als ich meinen Dienst angetreten habe, waren wir in einer Ausbildungsinspektion mit 150 Rekruten. Die waren im Wesentlichen Grundwehrdienstleistende. Die haben dann geguckt und gesagt, was machen denn Frauen hier? Ja. Und wie gesagt, ja, wir sind Zeitsoldaten. Wir waren aber 15 von diesen 150 Zeitsoldaten, davon von diesen 15 dann die Hälfte Frauen. Also wir waren echt noch einzigartig. Yeah. Und da merkte man damals auch noch, dass so dieses Miteinander eben auch noch anders geprägt war, als das heute ist. Ich bin regelmäßig auch in Grundausbildungseinrichtungen, spreche mit jungen Rekrutinnen und Rekruten, wie die wahrgenommen werden und wie die sich auch angenommen fühlen, wie man ihnen auch hilft, in dieses Berufsbild Soldat reinzuwachsen. Und da haben wir schon eine Menge dazugelernt in den letzten Jahrzehnten. Trotzdem ist eine Grundausbildung immer noch wie eine Grundausbildung und der Kulturschock eben auch immer noch relativ groß.
Ich glaube, das ist so ein bisschen so dieser Switch, den man geistig leisten muss oder wir als Nicht-Soldaten, dass eben früher war eine Wehrpflicht da, da musste man dahin, da hat man das abgeleistet und alles war gut. Und heute ist das ein Beruf. Mhm. Das ist ja ein ganz essentieller Unterschied. Und natürlich auch mit neuen Anforderungen und auch mit neuen Herausforderungen. Es wird besonders im Ukraine-Krieg häufig von Drohnen gesprochen. Georg Beinlich zeigt Ihnen, wie dieser Drohnenkrieg genau aussieht.
Nahe der Front. Ukrainische Soldaten spielen mit einer Drohne das Gefechtsfeld aus. Krieg per Joystick. Das Ziel? Russische Panzer. In keinem Krieg zuvor spielten Drohnen eine solch große Rolle. Manche sind winzig, andere haben eine Spannweite von mehreren Metern. Zivilisten beteiligen sich in der Ukraine am Umbau von zivilen Drohnen. Mit einer einfachen Vorrichtung lassen sie sich zu tödlichen fliegenden Bomben umrüsten. Ein weiterer Clou? Selbstgebaute Drohnen aus Pappe. Vom Radar kaum zu orten. Mit ihnen gelang der Angriff auf den russischen Militärflughafen in Pskov.
Wir sehen in der Ukraine eine wahnsinnige Bandbreite von Drohnen. Das geht von kleinen Systemen, militärischen Systemen, zu zivilen Systemen. Sie sind in jedem Bereich und zu jedem Moment einer Operation gefragt, für die Aufklärung, für Angriffe. Das hat dazu geführt, dass wir jetzt in der Ukraine gerade an der Front ein sogenanntes transparentes Gefechtsfeld haben.
An der Front können Soldaten und Soldatinnen deswegen kaum einen Schritt wagen ohne dass sie von den Drohnen entdeckt und bekämpft werden. Fahrzeuge, Artillerie und selbst Panzer sind ein gefundenes Fressen für die Kamikaze-Drohnen. Beide Seiten setzen sie zu Tausenden ein. Die Ukraine auch auf dem Wasser. Mit kleinen, ferngesteuerten Schnellbooten, vollgestopft mit Sprengstoff. Sie versenkten oder beschädigten bereits mehrere russische Schiffe, sowie die Olenegorsk-Gornjak.
Die Drohnen im maritimen Bereich sind mit einer der interessantesten Neuerungen in diesem Krieg. Meines Erachtens hat außer der Ukraine überhaupt noch kein Land Seedrohnen, also wassergestützte Drohnen, in einem militärischen Einsatz eingesetzt.
Doch ob zu Wasser oder auf dem Land. Die Drohnenabwehr ist aufwendig. Verzweifelt versuchen hier Kiewer Polizisten mit ihren Dienstwaffen eine Drohne abzuschießen.
Drohnenabwehr bleibt schwierig, weil man einfach mit dem richtigen System zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein muss. Und das ist man nicht immer. Das ist die eine Herausforderung. Und die andere Herausforderung ist einfach der Kostenpunkt. Oft ist es viel teurer, eine Drohne abzufangen, als eine Drohne zu schicken und zu bauen.
Der Sky Ranger ist das neue Flugabwehrsystem der Bundeswehr. Mit 1000 Schuss pro Minute bekämpft er auch Drohnenschwärme. Solange die Munition reicht. Günstiger sind Störsender, sogenannte Jammer. Sie unterbrechen die Funkverbindung zum Piloten. Sie wirken aber nicht bei Drohnen, die ihr Ziel selbstständig anfliegen.
Wir gehen vor allen Dingen davon aus, dass wir noch eine stärkere Entwicklung Richtung Autonomie haben und dann auch so Entwicklungen wie zum Beispiel Schwarmfähigkeiten. Also dass viele Drohnen auf einmal zusammen operieren können, wie eben ein Vogelschwarm mit Kommunikation zwischen den einzelnen Einheiten. Und damit kann man auch dann ganz neue Arten von Angriffen auch fliegen. Auch so Dinge wie fliegende Minenfelder kann man sich vorstellen.
Die Technik eilt voran. Neue Kriege bringen neue intelligente Waffen. Drohnen, das zeigt die Ukraine, sind gekommen, um zu bleiben.
Ja, da sieht man es. Neue Waffensysteme, Fachkräfte, das sind die Herausforderungen auch für die Bundeswehr. Was können denn so die wirklichen positiven Einladungssignale sein für Soldatinnen und Soldaten, zu ihnen zu kommen?
Ja, wenn man solche Beiträge sieht, ist da, finde ich, schon eine Menge drin. Also, weil es macht natürlich genau dieses Spannungsfeld deutlich. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten haben wir einzelne Waffensysteme gehabt, die sehr, sehr teuer waren, die sehr hochtechnisiert waren. Und wir sind uns jetzt Bedrohungen ausgesetzt, die ganz anders sind. Also Drohnenschwärme bestehend aus relativ kostengünstigen einzelnen Teilen, die wir eben auf verschiedene Wege dann versuchen müssen zu bekämpfen und von ihrer Wirkung abzuhalten. Und die Aufgaben, die damit verbunden sind, die bieten letztendlich im gesamten Spektrum tatsächlich auch viele Möglichkeiten für junge Menschen.
Ganz interessantes Thema, was gar nicht so oft beachtet wird. Das Gesundheitssystem der Bundeswehr bietet natürlich auch Anreize, weil es ein eigenes Gesundheitssystem ist. Da bietet sich natürlich auch die Chance, mit Vorsorgetests etc. besondere Art, neue Wege zu gehen und Anreize zu schaffen.
Ja. Ja, das ist ja der Bereich, aus dem ich tatsächlich ursprünglich komme. Und das ist das, was ich vorhin meinte, als ich gesagt habe, vielleicht ist es jetzt vom Bruttogehalt nicht unbedingt immer auch im Vergleich zur Privatwirtschaft attraktiv. Aber dadurch, dass die Bundeswehr tatsächlich noch ein Zusatzpaket hat, unter anderem eben quasi eine freie Krankenversicherung, eine freie medizinische Versorgung, die auch einen sehr hohen Standard hat und auch eine gute Versorgungsqualität hat, machen wir manchmal ein bisschen Boden wett. Und auch das müssen wir in der Öffentlichkeit etwas bekannter machen, um eben auch damit für uns werben zu können.
Generalstabsarzt Dr. Schilling, ich danke Ihnen, dass Sie heute bei uns waren. Wir haben ein Herz für die Truppe. Wir wollen natürlich, dass wir wehrfähig bleiben oder wehrfähig werden, mehr wehrfähig werden. Natürlich auch immer in der Hoffnung, eine starke Truppe kann auch Kriege verhindern.
Unbedingt.
Weil so bin ich damals zur Bundeswehr gekommen, um halt Abschreckung da zu leisten. Und danke, dass Sie da waren. War sehr informativ.
Sehr, Dankeschön. Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Morgen kommt Verhaltensbiologin Professor Sonja Kleindorfen und wird uns beweisen, dass Gänse charakterstarke und intelligente Persönlichkeiten sind. Das alles morgen Abend. Jetzt gibt es die Neuigkeiten aus Ihrem Bundesland. Bis morgen, 18:45 Uhr. Tschüss und schönen Abend.